Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedMind. Wir sind heute hier in der Praxis von meinem Gesprächspartner, mit dem wir heute sprechen wollen über das große Thema, das aktuelle Thema Longevity. Und zwar wollen wir zum einen den Begriff erklären und dann wollen wir ein bisschen erklären, mit welchen Anliegen kommen Patienten zu dir, Dominik. Und dann wollen wir wissen, wie gehst du mit diesen Patienten um, was kannst du denen darüber erzählen und all das werden wir jetzt in einem Gespräch ein bisschen aufbröseln.
Sehr gut.
Ne? Mhm. Ich habe dich schon angekündigt, bei mir sitzt Dr. Dominik Kieu. Hallo.
Hi.
Dominik.
Hi. Danke, dass ich zu Gast sein darf.
Danke, dass ich zu Gast sein darf.
In unserer Praxis. Genau.
Ich habe mir ja ganz bewusst diesen Begriff rausgesucht, beziehungsweise das Thema. Mhm. Und möchte auch mit dem Begriff starten, denn, das wirst du jetzt leisten, wir müssen vielleicht mit diesem Begriff ein bisschen sensibel umgehen. Insofern, dass das ja mittlerweile ein sehr plakativer Wortlaut ist für, und jetzt beendest du meinen Satz, wofür steht Longevity?
Also erstmal heißt der Begriff ja Langlebigkeit.
Ja.
Und lange, im besten Fall gesund zu leben, ist ja in dem Sinne nichts Neues, sondern etwas, was, glaube ich, jeder sich wünscht und auch schon immer gewünscht hat. Und warum benutzen wir diesen englischen Begriff Longevity? Ich denke, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass das aus der Longevity-Forschung kommt, ne? Also Sprache der Forschung ist Englisch und neuen Aufwind hat dieses Thema bekommen durch eine Reihe an Forschungsarbeiten, durch verschiedene Forscher und vor einigen Jahren durch eben David Sinclair, der verschiedene Mechanismen nochmal explizit aufgedeckt hat, durch die wir auf einer Zellebene und dann eben auch auf einer Systemebene Organismen messbar verjüngen können. Und was das heißt, können wir gleich nochmal besprechen, aber das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Öffentlichkeit verschafft und wirft eben die spannende Frage auf, was heißt das eigentlich zu altern, wenn wir sagen, die sind verjüngt, was genau haben die gemacht und das ist natürlich etwas, wo wir uns dann denken, okay, wenn das bei Mäusen funktioniert und bei einzelnen Zellen, wir bestehen ja auch aus Zellen, dann geht das wahrscheinlich auch bei uns. Und das
ist die Hoffnung.
Ja.
Da schließt direkt die nächste Frage an, wie misst man das überhaupt? Also was bedeutet Alter? Denn wir reden ja jetzt nicht von Jahrgängen, sondern, und das hast du auch letztes Mal selber messen lassen, was ist das sogenannte biologische Alter?
Ja.
Weil dein Geburtsdatum kann ich aufschreiben, kann ich sagen, hier, der Dominik ist 34, was machen denn deine Zellen?
Das verrätst du auch schon den ganzen Leuten. Okay.
Oh shit, ja. Wir sagen ja nicht, wie alt ich bin. Du bist jünger. Zellulär.
Ja.
Was haben die da gemessen? Was kann man da überhaupt messen, was auch eine Aussagekraft hat? Und vor allen Dingen, welche Aussage formuliere ich denn dann am Ende?
Also dafür ist ja interessant zu wissen, okay, was heißt denn Alterung? Und da gibt es eben verschiedene Arten und Weisen, das festzustellen. Ne? Also beispielsweise ist es bei jemandem das chronologische Alter, das, was du gerade gesagt hast, 34 Jahre, das richtet sich ja nach unserem Kalender, nach Tagen, nach einer gewissen standardisierten Zeit. Und es gibt Menschen, die eben mit 20, 30, 60 deutlich älter oder deutlich jünger sind. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es so vielleicht das Gesamtalter des Organismus, aber es gibt eben auch je nach Organ unterschiedliche Alter. Also wenn ich beispielsweise ein Herz habe, was sehr, sehr alt ist, oder eine Leber habe, die sehr, sehr alt ist, dann ist das ein Organ und ein Gewebe, was eben älter ist und andere vielleicht jünger. Ne? Also dass jede Zelle, ne, jedes Organ und jeder Organismus hat dann vielleicht ein Alter und da gibt es eben verschiedene, man nennt die so biologische Uhren, anhand derer man sagen kann, wie alt ist biologisch denn diese Person oder dieses Gewebe. Und im besten Fall, wie überall, integriert man eben verschiedene Perspektiven darauf. Ne? Also man guckt sich also verschiedene Aspekte des Alterns an, die man messen kann und integriert die vielleicht zu so einer Gesamtaussage. Ne? Und die Zahl, die dann letzten Endes da dran steht, das ist einfach nur ein Vergleichswert, dass man jetzt sagt, hier 50 Jahre, 80 Jahre und das richtet sich dann eben nach einer Vergleichsgruppe, die damit auch schon untersucht wird, ne? Wo ich sagen kann, guck mal, die sind so und so alt gewesen. Und dann gibt es noch, also da ein, der, die bekannteste vielleicht ist so die epigenetische Uhr nach Horvath, ja, dass man einfach ein gewisses, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, epigenetisches Muster, also welche Gene in gewissen Zellen werden denn ausgeprägt, was ich korrelieren kann mit, guck mal, das ist ein klassisches Muster, was Leute mit 80 Jahren ausprägen oder mit 20 Jahren, umso mehr Daten ich habe, desto präziser ist das natürlich. Und was auch ganz interessant ist und ähnlich, ähnlich dynamisch, diese ganzen Metabolomics, ne? Dass man sagt, beispielsweise im Blut finde ich neben den Blutzellen und gewissen anderen Stoffen eben auch Stoffwechselprodukte von verschiedenen Zellen. Ne? Und die sagen auch nochmal, oder die vielmehr die Konstellation, die Gesamtheit dieser einzelnen Stoffe, wie viel ist von welchem vorhanden und so weiter, das kann ich wiederum vergleichen mit anderen Dingen und sagen, ah, diese diese Kombination an Stoffwechselprodukten, die weist auf diesen Gesundheits- oder Altersstatus hin. Klingt alles ein bisschen abstrakt. Am Ende geht es darum, mit großen Datenmengen zu vergleichen, wie gesunde, junge Gewebe aussehen und wie vielleicht vorgealterte oder ältere Gewebe aussehen. Und dann das zu vergleichen mit dem, was hat die Person.
Wissen wir eigentlich, ob wir alle bei Null starten, also quasi mit der Geburt, sind da Zellen womöglich schon intrauterin vorgealtert? Weiß man das?
Jetzt gehen wir sehr weit. Das ist eine sehr interessante Frage. Du meinst also, ob man auf die Welt kommt und welche Lebensspanne dann vorbestimmt
starten
ist?
Starten wir alle bei Null? Also um das so ein bisschen, du bist deutlich mehr im Thema als ich, also kann ich die Fragen stellen und sie so ein bisschen naiv formulieren.
Ja.
Aber ich stelle mir gerade vor, wenn ich überlegen würde, woran messe ich ein Zellalter, dann würde ich ja überlegen, wo fange ich denn an? Also fange ich bei der Geburt an, fange ich in dem Moment an, wo quasi eine Befruchtung stattfindet, überhaupt quasi die erste Zellverschmelzung habe und was sind dann Faktoren, da kommen wir auch gleich drauf, was lässt eine Zelle altern, was mir schon die Idee geben würde, nee, wir fangen eben nicht bei der Geburt alle im gleichen Stadium an.
Ich würde mal grob schätzen, oder das, was auch andere wissenschaftlich schätzen würden, dass so 20% genetisch bestimmt sind und 80% epigenetisch. Ne? Und epigenetisch ist so, welche dieser Informationen werden denn ausgeprägt? Und diese Loss of Information Theory of Aging, dass eben dieses Ausprägungsmuster, was sehr spezifisch ist, im Verlauf der Jahre immer unspezifischer wird. Und das ist jetzt im Prinzip die Epigenetik. Und dann gibt es ja viele, viele andere Zellorganellen, beispielsweise die Mitochondrien, die haben nicht nur eine eigene DNA, sondern die haben unter Umständen ein ganz anderes Alter, als jetzt vielleicht das Epigenom dieser Zelle sagt. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel sehr robuste oder sehr unrobuste Mitochondrien hat, dann ist das ein weiterer teilweise unabhängiger Aspekt, der auch zum Altern beiträgt. Und eine Definition wäre vielleicht, dass man am Anfang vielleicht eine optimale Zellfunktion hat. Nun, die geht davon aus, deine ganzen Gene, die Informationen, die abgelesen werden sollen, sind vollständig und korrekt. Das Epigenom, also was davon abgelesen wird, ist korrekt. Die Proteine, die das dann in Proteine umwandeln, die sind korrekt. Das heißt, du hast keine fehlgefalteten Proteine. Und dann geht es immer so weiter, welche Funktion hat die Zelle ansonsten, die Energiegewinnung, die nötig ist für all diese Prozesse, die vielleicht über die meisten über die Mitochondrien kommt. Wenn die Mitochondrien sehr gut funktionieren, dann funktioniert das alles optimal. Wenn die schlechter funktionieren, ne, und so ist es eben so, dass das diese Aspekte der Zellalterung, die sind nicht getrennt voneinander oder unabhängig voneinander, sondern die beeinflussen und befördern einander gegenseitig. Und genau, und deswegen kann man, es gibt ein ganz, ganz interessantes Paper, so eine Übersichtsarbeit von Lopez Otin von 2013, glaube ich. Hallmarks of Aging heißt die. Und dort skizziert er das mal so grob. Der sagt, es gibt so 12 Hallmarks, das ist auch immer noch ein sich entwickelndes Konzept, aber so verschiedene Aspekte der Zelle und des Organismus, die klassischerweise mit dem Alter voranschreiten. Und ein paar haben wir schon genannt, Mitochondrien altern, das Genmaterial wird instabiler und weniger korrekt, gewisse Proteine werden falsch gefaltet und nicht mehr so konsequent dann repariert. Die Energiegewinnung in den Mitochondrien ist weniger effizient, also mehr von oxidativem Stress begleitet und weniger effizient einfach. Dann haben wir etwas auf einer vielleicht etwas größeren Skala Solche Themen wie erstmal parakrine Entzündung, dass eine Zelle einfach Entzündungsstoffe aussendet, weil es eine gealterte Zelle ist und diese Entzündungsstoffe wiederum benachbarte Zellen zum Altern anregen. SASP heißt das so, seneszent assoziierter sekretorischer Phänotyp. Das sind halt Zellen, die eigentlich am Ende des Lebenszyklus sind und dann andere Zellen altern lassen. Dann haben wir natürlich auf einer Systemebene, beispielsweise im Bereich Darm, die Darmflora, die weniger gesund ist im Verlauf. Das heißt, weniger divers, weniger robust, weniger hilfreich. Dann haben wir das Immunsystem, was ja ein sehr komplexes System ist, was altert, was also seine spezielle Funktion nicht mehr so gut ausübt und eher unspezifische Entzündung treibt. Genau, und derer haben wir eben ganz verschiedene Dimensionen, ne, auf verschiedenen Skalen, auf der Zellebene, dann auf der Gewebeebene und später dann auf der Systemebene. Mhm. Das ist dann auch was intuitiv klar ist, dass natürlich, wenn ich im Darm eine Entzündung habe fortwährend, dass diese Entzündung überall wirkt und überall im Körper Zellen altern lässt.
Also warum das ja auch interessant ist, und das ist ja so ein bisschen ein Aspekt, den wir hier rausarbeiten wollen, warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Also Langlebigkeit hin oder her, da kann man ja auch argumentieren und sagen, naja, der alte Spruch, besser 2 gute Jahre als 20 schlechte. Mhm. Also es geht ja prinzipiell auch nicht nur darum, dass wir möglichst lang leben, im Sinne von, ne, wer verweilt am längsten auf dieser Erde, sondern wie werden wir alt? Mhm. Das ist auch das, was ich, glaube ich, ein bisschen den Patienten meistens erzähle. Die Frage ist immer, der auch ein alter Spruch, wir sterben alle. Und die Frage ist aber, wie?
Mhm. Und wann? Das ist beides ganz interessant.
Beides interessant. Und das ist ein Stück weit ein bisschen makaber, aber der schöne Aspekt daran ist ja, offensichtlich, wie du gerade erklärt hast, sind viele Punkte adressierbar, die eine Zellalterung zum ersten Mal überhaupt, dass man die festhalten kann und dann, dass man die ja auch irgendwie bearbeiten kann. Mhm. Jetzt geht das so ein bisschen in die Richtung, was ja auch beantwortet wird mittlerweile, NAD-Plus-Infusionen, alles, was so quasi ja einen gewissen Hype darstellt. Mhm. Vielleicht erklärst du was darüber, insofern, warum das durchaus eine völlig valide Methode ist, um definitiv eine Alterung einer Zelle zumindest, sagen wir, abzubremsen, beziehungsweise umzukehren, Fragezeichen?
Also warum das eine gute Sache ist, meinst du?
Ja. So eine Gruppe? Was bewirkt das? Was können wir beispielsweise mit NAD-Plus-Infusion erreichen?
Okay, also vielleicht mal so begonnen, dass es eben ein Measure, was sicherlich sinnvoll und gut sein kann, um also was die machen in aller Kürze, die befördern den Energiestoffwechsel und aktivieren gewisse Proteine, die heißen Sirtuine und die sind neben der Gesundheit der Mitochondrien vor allem auch mit der Reparatur von DNA-Schäden vergesellschaftet und das haben wir gerade schon gesagt, ist natürlich ein Aspekt des Alterns und insbesondere wenn die Speicher intrazellulär leer sind, dann kann das total den tollen Effekt haben. Vielleicht nochmal, das ist sicher eine Sache, die cool und richtig sein kann, ne, in einem Gesamtkonzept von Maßnahmen und einem Verständnis. Ne, wenn die sagen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass meine Zellen, dass ich Altersschäden regeneriere? Und da gibt es einfach gewisse Zellsignalwege, die man über hormetische Reize, also dosierte Stressreize, aktivieren kann, die Energieerzeugung in der Zelle, den Schutz der Zelle vor gewissen Schäden oder auch die Reparatur stattgehabter Schäden vorhandener Schäden fördern kann. Und das ist natürlich total gesund und hilfreich, diese Schäden zu beseitigen. Ja. Ich habe das ja versucht, auch in dem Buch irgendwo in so ein bisschen größeres Framework einzubinden, dass das sicherlich so ein bisschen eher die Kirsche vielleicht auf der Torte ist, wenn ich sage, ich möchte lange gesund leben, dass natürlich die Treiber hinter Alterung zu verstehen und dann in einem Lebensstil, der zu mir passt und der eben all diese Dinge mit umfasst, wie soziale Zufriedenheit, wie was du sagst, wie lebe ich denn eigentlich, bin ich glücklich, wenn das nicht dabei ist, dann ist das auf jeden Fall der falsche Weg, sondern das ist nicht nur biologisch, sondern auch rein vom ganzen Ansatz das Zentrum dieser Sachen.
Ja, also ich habe jetzt super nicht, vorgegriffen.
Ja, es waren so verschiedene Fragen. Ne? Ich habe das jetzt so ein bisschen, also LRD Plus, eine super Sache.
Dankeschön.
Am Ende dieser Longevity-Pyramide vielleicht.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade oben angefangen und gesagt, was können wir extern dazu beitragen.
Ja.
Und du fängst jetzt sinnigerweise vorne an. Also nochmal, um die Kurve zu kriegen. Mhm. Wenn wir darüber sprechen, lange gesund zu leben,
ja,
dann ist natürlich die Basis dafür, jetzt nicht uns irgendwelcher Infusionen oder so in erster Linie zu bedienen,
genau.
sondern auf die Frage, was lässt Zellen altern, gibst du, und das hast du schon erwähnt, auch in deinem Buch, gewisse Antworten. Also fangen wir bei den Basics an.
Ja.
Und das ist jetzt auch gar nicht so uneinleuchtend, was du uns jetzt erzählst.
Ja, mit den, was lässt eine Zelle altern?
Ja.
Also der Schritt 1 wäre erstmal ein basal gesunder Lebensstil. Das heißt, dass die Vielzahl der Reize, die auf uns als Körper wirken, im Verlauf von einer Woche oder einem Jahr, dass es da möglichst viele Reize gibt, die wir so brauchen, die für uns gut sind. Ne? Und das sind neben dem, was wir eben gesagt haben, also neben dem Sozialen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Einsamkeit ist einfach ein wachsendes Problem in unserer Kultur.
Mhm.
Das heißt, dass ich eine kleine Gruppe habe an Menschen, denen ich vertrauen kann und mit denen ich irgendwo authentische Beziehungen habe. Das sind die Klassiker Bewegung, Ernährung und Schlaf, die einfach die Säule dessen darstellen. Wenn ich jede Nacht erholsam schlafe, wenn ich einen Rhythmus habe, der ne, vielleicht so ein bisschen auch mit Licht, mit Nahrungsaufnahme, mit Energiebereitstellung irgendwo das berücksichtigt, ja, mich bewege regelmäßig, und damit heißt es nicht, dass gewisse Leistungen vonnöten sind. Klar, es gibt auch da ne, körperliche Fitness, gewisse Dimensionen wie Kraft, Beweglichkeit und gewisse Cardio-Fitness. Und Schlaf, Bewegung und Ernährung. Ne? Ernährung vielleicht von all denen der gewichtigste, wenn man es überhaupt so sagen kann. Weil natürlich das, woran wir uns Jahrmillionen angepasst haben, die Biologie, die unsere Biologie ist, die über Jahrmillionen sich über die Evolution entwickelt hat, die funktioniert am besten mit einer Ernährungsweise, die letzten paar Millionen Jahre für uns der Standard war.
Ja.
Das ist klar, ne?
Ja, ist einleuchtend.
Und das bringt auch relativ easy dann so ein bisschen Licht in den Dschungel, was ist denn eine gesunde Ernährungsweise oder was ist die beste Longevity-Diet? Ja, das ist vielleicht erstmal einfach das, was wir die letzten paar Millionen Jahre gegessen haben, nämlich das, was ich irgendwie pflücken, sammeln, jagen kann, unverarbeitete Lebensmittel.
Also ne? Biomasse.
Biomasse,
wir sind auch Biomasse.
Genau.
Also ich erkläre mal, das verträgt sich in der Regel ganz gut.
Wir bestehen daraus
letzten
Endes. Und das sowohl unser Blut, also das heißt die Nährstoffe, die wir brauchen, um Energie zu gewinnen, und die ganzen Mikronährstoffe, die wir brauchen, ne? Mineralien, Spurenelemente, andere Vitalstoffe, aber auch die Darmflora, von der wir auch wissen, was für einen brutalen Impact die hat auf alle Bereiche, dass die einfach die richtige Nahrung zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Und das sind Dinge, die dann eben die nächsten 24 Stunden wirken. Ne, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Man trifft eine Entscheidung und das, was ich da nähre in meinem Darm, das ist etwas, was konstant über Wochen, Monate, Jahre wirkt.
Ja.
Und ich glaube, dieses Verständnis und dieses Gefühl dafür zu haben, das ist etwas, was ein brutaler Asset ist, wenn man lange gesund leben möchte. Sich damit immer wieder das mit Hilfe auch von anderen Menschen lebendig zu halten, zu schauen, was kann ich da vielleicht noch neu dazulernen diese Woche, ne? um das eben auch, was du ansprichst, zu verbinden, dass es eben nicht darum geht, Leuten, die jetzt bei mir in die Sprechstunde, bei dir in die Sprechstunde kommen, zu sagen, du musst jetzt irgendwie aufhören, das und das zu essen, was für dich Genuss und Lebensqualität ist, sondern zu schauen, guck mal, Schritt 1, was kann man denn dazu nehmen, was irgendwie cool ist, und durch das Verständnis, was genau es für Effekte hat, was ist genau da drin, was genau macht es jetzt, den Genuss nochmal on top hat. Also du hast Sachen, die geil schmecken, die divers und farbenfroh sind und deren funktionelle Wirkung du immer besser verstehst und auch diese zusätzliche Dimension am Essen genießen kannst.
Ja, richtig. Ja. Das ist eine gute Erfahrung, die da fördergründig ist. Ne? Ich habe das heute noch mit einer Patientin gesprochen, dass ich gesagt habe, ich möchte kein Dogma erstellen, wie sie sich zu ernähren haben, sondern für mich wäre vordergründig, dass sie eine gute Erfahrung machen, genau, indem sie Dinge etablieren, die ihnen gut tun.
Ja.
Und dann wächst man da rein und erfährt, was es bewirken kann.
Ja.
Und ganz wichtig, weil die Ernährung, glaube ich, das kann man noch gut nachvollziehen. Ne? Alles, was irgendwie am Busch, am Baum, wie auch immer wächst, was ja auch, wie du sagtest, evolutionär sich bewährt hat und ja auch einen gewissen Mechanismus uns eingraviert hat. Mhm. Wenn wir jetzt sprechen über Bewegung, dann geht es vor allen Dingen vielleicht auch noch darum zu erklären, wir wissen zum Beispiel, dass die Skelettmuskulatur und die Kraft, die wir auch in der Praxis messen, direkt assoziiert werden kann mit einer Langlebigkeit. Mhm. Warum ist das so? Warum wissen wir das?
Das ist jetzt so der Übergang zu dem zweiten Aspekt. Genau. Also diese Basis, dieses Fundament von einem irgendwo gesunden Lebensstil. Ne, und der ist nur dauerhaft ein gesunder Lebensstil, wenn ich den irgendwie möchte. Mhm. Weil sonst ist das irgendwie eine Intervention, die dann wieder, ne? Ja. Und es ist erstmal daran das Wichtigste, diese Einstellung, die du sagst, was kann ich denn daran genießen lernen zusätzlich? Ne, und wie kann das denn für mich vielleicht cool sein, daran zu basteln,
ja,
also wie ich meine Zeit aufteile, was für Prioritäten ich setze und so weiter. Und der zweite Punkt, auf den wir jetzt quasi kommen, was wir jetzt viel machen mit den präventivmedizinischen Sachen oder nicht nur das, sondern einfach zu schauen, was gibt es denn objektiv gerade auch für Werte, die uns noch helfen können. Ne? Mhm. Also wie steht beispielsweise die Kraft da und wie stehen gewisse andere Aspekte des Körpers objektiv gesehen da, um zu sagen, hey, on top, ne, wenn ich jetzt einen gewissen Lebensstil habe, on top, was sind denn vielleicht so Schwerpunkte, auf die ich achten sollte? Mhm. Ne, weil wenn ich jetzt beispielsweise Marathon laufe, dann wäre es wahrscheinlich vielleicht sinnvoller, nochmal zu überlegen, ob ich nicht dieses Jahr nochmal irgendeine sinnvolle Vorsorge mache, anstatt mir zu überlegen, wie kann ich jetzt vielleicht noch den Ultramarathon und den 40. Ironman dieses Jahr noch on top stacken, ja?
Ja,
weil natürlich so der abnehmende Grenznutzen irgendwo auch eine Tatsache ist, dass du diese Ausgewogenheit, ne, zu schauen, okay, wo ist nicht das schwächste Glied, aber wo lohnt sich vielleicht das Zeit- und Gedankeninvest am meisten? Und das machen wir eben auch quasi täglich mit den Leuten, die sich uns irgendwo anvertrauen oder die hier Begleitung suchen, dass man nochmal objektiv sagt, hey, schau mal, wenn du was machen möchtest, da und da ist das optimal investiert.
Ja.
Und im Sinne von, was kommt aus diesem Invest raus? Energie und Entspannungsfähigkeit. Mhm. Um das auch mal vielleicht zu sagen, weil für ein Gesundheitsverhalten, das heißt, dass es mir Spaß macht und dass ich daraus was ziehe, brauchst halt Energie. Also wenn ich super müde bin, dann habe ich ja gar nicht so viel Energie, die ich reinvestieren kann.
Mhm.
Und das ist schon immer so ein bisschen, worauf wir gucken mit der Vorsorge, dass die Leute, wenn sie zum Check-up herkommen, wir schauen, was kann man denn aktuell so ein bisschen optimieren, um dir einfach mehr Energie auf den Teller zu geben, um die Sachen, die vielleicht jetzt auch spürbar oder nicht spürbar kriseln, zu beseitigen.
Ja.
Weil das sind potenziell Dinge, wenn wir jetzt auf diese systemische Alterungsebene gehen, die andere Systeme belasten und die Alterung treiben. Ne? Also wenn ich jetzt etwas habe, was konstant Entzündungen treibt, dann alter ich schneller. Nur das eine ist ja, wenn ich was messe, wie alt bist du jetzt gerade biologisch, und die andere Information ist, wie schnell alterst du jetzt gerade in diesem Moment?
Ja.
Ne? Und das ist ja die, also wenn ich das über 10 Jahre, dann bin ich in 10 Jahren mehr gealtert.
Ja, ja.
Mhm. Und deswegen schauen wir, was jetzt die Vorsorge angeht, und das Muskelkraft oder Handkraft, was wir messen, ist ein Aspekt. Die VO2 Max kennen vielleicht viele, ne? Wie viel Sauerstoff kannst du denn pro Minute in Energie umwandeln? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Wert, weil er eben auch viele Dinge integriert, unter anderem die mitochondriale Kapazität. Ja? Und aus ganz vielen Werten, die man so ableiten kann, wo wir wissen, dass sie eine Rolle spielen, auch die ganzen Mikronährstoffe, alles, was Rang und Namen hat, alle inneren Organe, so einen Eindruck zu bekommen, hey, wohin sollten wir den Blick objektiv nochmal so ein bisschen lenken, um eben den Dingen, die einem gesunden, langen Leben im Weg stehen, aus dem Weg zu gehen. Und da zählt neben dem, wo kratzt es jetzt, was können wir jetzt optimieren, auch die Vorsorge.
Mhm.
Also was sind denn große Dinge wie Krebs beispielsweise? Wie können wir das Risiko an Krebs zu erkranken minimieren? Und was ist sinnvolle Früherkennung? Und die Leute dahin gehen, einfach ein Paket zu schnüren, guck mal, idealerweise das und das und das checkst du noch dieses Jahr, mhm. Dann wissen wir, dass da alles gut ist. Und ja. das und das sind die Dinge, die in deiner Konstellation ein erhöhtes Risiko haben. Deswegen mhm. würde ich ne, das und das tun, um das Risiko zu minimieren. Mhm. So, und dann ist das für mich eine sehr, sehr gute Vorsorge, weil dann weiß ich, ich habe alles, was wir aktuell wissen, und wir haben ja globales Wissen, wir haben ja von Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt Wissen, wir haben ständig neue Forschungen, wir haben all diese Dinge. Mhm. Was ist denn das Optimale, was wir gerade wissen, um dein Risiko zu minimieren, krank zu werden? Mhm. Und das ist jetzt erstmal, ne, Stichwort Longevity, das ist jetzt kein neuer fancy Trend, das ist einfach die pragmatische Integration auf ein gewisses Ziel hin, nämlich mhm. lange gesund sein. Mhm. Also es ist diese zweite Layer dieser Pyramide, ne? Gesunder ja. Lebensstil,
ja.
dann eine sinnvolle Prävention und Check-up, dass ja. man sagt, ey, guck mal, was können wir aus einer objektiven Ebene noch machen? Und das Dritte, das war, was wir vorhin ein bisschen vorgegriffen ja. haben, was kann man vielleicht auch an fancy Sachen oder an Dingen, die wir jetzt neu wissen, sinnvoll zu Protokollen zusammenfügen, die in deinem ja. individuellen Case ja. Das nochmal auf ein neues Level heben, Schäden regenerieren, die einfach mehr Energie geben, mhm. Stammzellen aktivieren. Ne? Zum Beispiel ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, wie man dieses alles leveraged, ne? Weil Stammzellen aktivieren auf eine sichere Art und Weise, da gibt es nicht so viele Wege, ne? Mhm. Da gibt es hyperbare Sauerstofftherapie beispielsweise oder andere Wege, womit man das auch kombinieren kann mit gewissen ne, Molekülen, dass man all diese Dinge leveraged, ne? Aber das mhm. sind dann so die, was ich sage, die Kirsche, wenn das andere stimmt.
Ja, ja.
Na, oder, ja. Hm?
Weil wir gerade bei diesen drei Säulen sind, zu den Hacks sozusagen,
ja.
Hast du in deinem Buch auch noch beschrieben, die Ebene Meditation, mhm. Reflexion. Und da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil das vielleicht ein Aspekt ist, das sehen wir auch in der Praxis. Wenn man jetzt ganz allgemein spricht und sagt, naja, die Stressachse ist sehr ausgeprägt, es wäre gut für ihr System, mhm. wenn wir ein bisschen lernen, dass der Parasympathikus wieder aktiviert wird. Mhm. Warum ist das Teil dieser Ebene? Mhm. Und was hat Meditation damit zu tun?
Es gibt so eine ganz interessante Studie, vielleicht ist die so als Einstieg geeignet, wo Leute über einen gewissen Zeitraum spontan angerufen wurden. Auf ihrem Handy und dann wurde gefragt, was machst du gerade? Dann haben die gesagt, dies und jenes und dann sagen die, und woran hast du gedacht? Und wenn das übereinstimmt, dann ist das ein sehr, sehr guter Prädiktor, ob die Leute eben glücklich leben. Und so dieses Thema Achtsamkeit oder ne, sagen wir mal einfach gesprochen, nicht in Gedanken zu sein,
ja.
Ist erstmal korreliert damit, glücklich zu sein. Das ist so mal vielleicht die Anfangsthese. Mhm. Und warum das so ist, der Grund dafür ist, dass das quasi erstmal der Basalzustand ist. Ne? Also wir haben ja oft die Einstellung, dass wir Dinge tun, ne, zum Sport gehen, uns so ernähren, unsere Beziehungen so engineieren, dass wir dann glücklich sind.
Ja.
Ne? Und das aber durchaus auch unsere Erfahrung ist, dass wir an einem Herbsttag rausgehen, denken, oh, ist das eine schöne Atmosphäre, schön kühl, schöne Farben oder ich habe einfach einen schönen Moment. Ne? Und
ja.
Dass wir mal anprobieren könnten, dass quasi glücklich sein erstmal der Basalzustand ist mhm. und dass natürlich die Komplexität unserer modernen Kultur und des Lebens generell uns oft in Gedanken schickt. Müssen wir auch. Ist ja oft auch ne, funktionell, mhm. dass wir uns überlegen, was mache ich nachher, dass ich irgendwo weiß, über was quatsche ich hier zum Beispiel oder was ja. ne, möchte ich nachher zu Abend essen. Und dass diese ständigen Gedanken dieses Glücklichsein stören.
Mhm.
Und umgekehrt, wenn ich jetzt, was bedeutet das zu meditieren?
Mhm.
Und da gibt es ja ganz, ganz viele Wege vom, ne, vom Yoga über verschiedene formelle Sitzmeditationen, Konzentrationsübungen.
Mhm.
Und am Ende werden die alle so als gemeinsamen Sockel haben, dass man im Jetzt ist, dass man sagt, was ist jetzt gerade in diesem Moment präsent?
Mhm.
Und eben dadurch, dass man sich darauf konzentriert, was jetzt gerade ist, das kann man mit Hilfe des Atems tun, das kann man auch in Bewegung oder in einem anderen, wo man mit verschmilzt, wo man ne, einfach wirklich nur dieses den Geist ausfüllen lässt,
mhm.
Ist ja nichts anderes präsent, ne, auch keine mhm. Gedanken auf mhm. einer wissenschaftlichen Ebene dieses Default Mode Network. Das ist einfach so eine Art, eine Leier. Das ist so ein ruminierende Gedanken, also die quasi ständig ein gewisses Ich-Konstrukt erzeugen und sagen, ich sitze hier, ich fühle mich so und so, ich habe diese Bedürfnisse, ich möchte nachher das machen, wie war das nochmal? Und die gleichsam so ein bisschen scannen, worauf sollte ich mich vielleicht sonst konzentrieren, was für mich relevant sein könnte. Mhm. Ja? Und wenn ich lerne, eine Sache meinen Geist ausfüllen zu lassen, und das ist ja irgendwo die Meditation, dann findet das nicht statt, dann wird das unterdrückt, messbar auch in der Bildgebung. Ne? Sehen wir, okay, dieses Default Mode Network, das gibt Ruhe. Und wenn es Ruhe gibt, dann ist die Gegenwart einfach nur noch in meinem Bewusstsein oder in meinem Erleben und dann bin ich glücklich. Mhm. Und wenn ich das spontan erlebe, beispielsweise wenn ich meine Tochter rumlaufen sehe und einfach nur das quasi gerade wahrnehme, dann ist nur das da und dann reicht das aus sozusagen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was die Meditation, warum die uns hilft, weil das Gegenteil davon, diese ruminierenden Gedanken und diese offenen Enden, die wir erzeugen, nur dass wir viele Sachen nicht wissen und nicht sagen, wir wissen es nicht, sondern wir konstruieren, okay, wie könnte das sein? Mhm. Und wenn wir es nicht wissen, und das ist so, man nennt das Negativitätsbias oder Negativitätsbias, wenn wir es nicht wissen, dann denken wir, es wird bestimmt scheiße. Oder gefährlich vielmehr, ne? Weil wir evolutionär gesehen, wenn wir sagen, da wird schon nichts lauern, dann sterben wir halt aus, ne? Weil dann kommt die Schlange und dann ist over. Ja. Und wenn wir so ein bisschen eher denken, na komm, den lasse ich mal lieber aus, ne? Dann überleben wir. Und deswegen setzt sich einfach diese Vorsichtigkeit durch.
Ja.
Und in der Umwelt, in der die Reize eben nicht mehr so subtil und selten sind wie damals, sondern häufig, wenn ich in TikTok gehe und 40 verschiedene, wirklich geile, stimulierende und inspirierende, kreative Sachen sehe, dann erzeugen die alle so innere Fragen, ne, die dann da rumschwirren, denen ich mich nicht zuwende, die dann wie so 40 Millionen Tabs offen sind und gleichzeitig auch meinen Geist färben auf eine, ich weiß nicht, ist da nicht noch was? Ne? Einfach so ein bisschen so eine, ich bin nicht im Jetzt, sondern ich habe so ein bisschen unterbewusstes Gefühl, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich schützen, ich muss über Sachen nachdenken, verpasse ich was? Ne?
Ja.
Und das ist quasi was ganz viel Stress treibt auf einer psychologischen Ebene. Mhm. Und gerade wer immer Kinder hat oder Geschwister oder die Generation, die jetzt mit den ganzen Medien aufwachsen, ne, diese Kompetenz zu haben, hey, wie wirkt das auf mich, wie steuere ich mich da gut, damit ich eben gesund bleibe, mental. Mhm. Und da ist Meditation, und das ist ja einfach eins meiner zentralen Themen, ne, diese Verbindung zwischen dem erfahrungsmäßig meditativen Erfahrung und dem, wie wir das vielleicht auch durch die Wissenschaft an die Erfahrungs- und konzeptuelle Welt des Mainstreams anschließen können. Ne, weil wenn etwas wissenschaftlich dargelegt wird, ist das sehr greifbar für Leute und holt es auch so ein bisschen aus irgendeiner esoterischen Ecke oder aus dem, wo es oft durch die spezielle Liturgie einer Tradition verhaftet ist, raus. Mhm. Ne, abstrahiert das auf eine säkuläre Art und Weise, also wie Achtsamkeit, MBSR das ja auch gemacht haben in den 90ern.
Ja.
Und das ist mir halt ein super großes Anliegen, weil ich davon sehr profitiere und alle Menschen, mit denen ich das teile. Und weil es eben auch uns unseren Geist, wie wir funktionieren, durch die Brille der Evolution sehr, sehr gut verstehen lässt.
Ja.
Und ich bin sofort fertig.
Du darfst. Du hast alle Zeit.
Weil das Thema ist ja quasi, warum ist Stress so wichtig?
Ja,
weil genau. Weil das eben auch gemeinsame Endstrecke aller möglichen anderen Störungen in den Körpersystemen ist. Ne? Ja. Also beispielsweise, das ist ja vollkommen klar, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich komme jetzt einfach zur Ruhe und guck mal, was ist jetzt gerade präsent, ist das natürlich deutlich leichter, wenn ich gerade aus der Sauna komme und vielleicht 3 Stunden nichts gegessen habe, als wenn ich irgendwie ein entzündliches Gefühl im Bauch habe oder gerade 2 Kaffee getrunken habe, dann ist das einfach nicht besonders angenehm.
Mhm.
Ich kann das trotzdem machen und kann auch lernen zu sagen, okay, ist gerade unangenehm, ohne mich da jetzt rein zu verstricken. Aber ich will sagen, es beeinflusst sich eben gegenseitig. Also wenn ich mich hinsetze, zur Ruhe komme, dann treffe ich eben sehr bewusste Entscheidungen im Nachgang, weil ich eben weiß, wie wirkt sich das auf mich aus? Was brauche ich und möchte ich jetzt wirklich? Was braucht es auch für mich, um gesund zu sein?
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist es so, dass alle anderen Gesundheitsentscheidungen es mir eben auch leichter machen, auf einem Sitzkissen zur Stille zu kommen. Und das ist eigentlich mein Antrieb, wenn man so möchte, hinter all diesem Thema. Ne? Weil das Thema Longevity ist cool, dass das jetzt so Aufwind kriegt, weil es ein sehr, sehr sinnvoller Integrationspunkt. Mhm. Ist eben nicht so kurzfristig, was kann ich optimieren für Leistung, sondern es ist so schon long enduring mind. Ne? Was kann ich machen, damit ich in 30 Jahren das beste Ergebnis habe?
Ja.
Aber grundlegend, und das spricht mir total aus der Seele, manchmal, oder also es ist vielleicht sinnvoller, ein Jahr in absoluter Präsenz zu leben, als 100 Jahre in Vergessenheit. Ne? Ja. Dass ich oder Gedanken verloren durch die Gegend zu rennen. Mhm. Und für mich ist dieses optimale Gesundheit im Jetzt oder wie kann ich das Gesundheitsbewusstsein fördern und für immer bessere Gesundheit sorgen, als Grundlage, dass ich häufiger genau diese Erfahrung mache. Mhm. Sei es jetzt in der formellen Meditation, wo ich sage, hey, ich mache eine direkte Erfahrung meines Geistes oder in den Dingen, was ich eben sagte, die ich halt gerne mache, wenn ich mit anderen Menschen bin, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, denen ich helfe, wenn ich beim Sport bin, wenn ich Musik spiele, wenn ich die Dinge mache, die mich wirklich, wo ich weiß, das macht mich glücklich.
Ja.
Und das würde ich nie bereuen, dass ich da mit Zeit verbringe.
Ja.
Dass es die Grundlage dafür ist, präsent zu sein, dass ich diese Dinge wirklich genieße, denen nachgehen kann, denen Priorität schenke. Und das ist das, was uns auch langfristig erfüllt leben lässt und als Mensch, finde ich, reifen lässt.
Mhm.
Dass man eben nicht sagt, natürlich haben wir eine gewisse, wir erreichen Ziele und wir haben eine gewisse Ausrichtung in dieser Welt. Trotzdem, wenn wir jetzt heute sterben oder morgen sterben, dann denkt man sich ja, okay, was hätte ich mir sparen können und was sind Dinge, die ich
eigentlich gerne noch erlebt.
Ja, genau. Oder wo ich einfach dankbar bin, dass ich es erlebt habe schon.
Ja. Ja. Wir sehen natürlich auch gerade bei der Fragestellung, wie erhöhe ich das Energielevel, wie bringe ich mehr Leistung, was man deklarieren könnte als Luxusproblem. Wenn man jetzt sagt, ist ja schön, dass du prinzipiell eine basal gute Gesundheit hast, wenn wir schon drüber nachdenken, wie kriege ich mehr Energie.
Mhm.
Es ist nicht ganz so einfach, weil wir sehen viele Patienten, die beklagen jetzt nicht primär ein Krankheitsbild im Sinne von ich kriege keine Luft mehr, also sowas ganz, ganz Deutliches, was massive Einschränkungen darstellt, sondern womöglich auch durch einen gesellschaftlichen Gewöhnungseffekt. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir sehen viele Menschen, die anspruchsvolle Jobs haben, die leisten und dann womöglich auch gar nicht unbedingt so gerne darüber sprechen, aber es doch merken, dass das Energielevel nicht so ist, wie man sich das vorstellen würde und wünschen würde.
Ja.
Und wenn wir dann weitergehen in der Anamnese, stellen wir fest, und da ist eine gewisse Schlafproblematik assoziiert und so weiter. Um jetzt den Bogen zur Langlebigkeit zu spannen, die Idee dahinter, wenn man diese Anamnese führt und dann diese Probleme adressiert und wie man das genau tut, besprechen wir gleich.
Mhm.
Die verfolgt ein Konzept, was bedeutet, nennen wir es Langlebigkeit oder nennen wir es vielleicht auch Erhalt von Gesundheit über ein Leben.
Mhm.
Was siehst du hier jeden Tag? Was hast du für Erfahrungen gemacht, wo sich womöglich im Übrigen Krankheitsbilder ja ankündigen, denn würden wir das unbehandelt so laufen lassen und wir haben jemanden, der leistet viel, der bringt, der bemängelt, aber so richtig gut fühle ich mich nicht, Verdauung ist auch nicht ideal, schlafen tue ich auch nicht mehr gut, schlafe nicht durch, wache unerholt auf, dann können wir ableiten, dass wenn man das eine gewisse Zeit laufen lässt, wir einen Bluthochdruck feststellen und wir wissen, dass kardiovaskuläre Erkrankungen mit Todesursache Nummer 1 in den Industrienationen sind. Das heißt, wir fangen ja eigentlich einfach nur früher an und wir sind beide Schulmediziner, wir könnten auch im Krankheitsfalle eingreifen und adäquat handeln. Der Aspekt der Langlebigkeit adressiert die Problematik viel früher.
Yeah.
Und was glaubst du oder was ist deine Erfahrung, was da mit einem Organismus passiert und wo wir schon eingreifen können und mit welchen Methoden, um die Eskalation einer solchen Problematik, nämlich Bluthochdruck und alles, was sich auch ableitet, auch Krebs durch verschiedene Triggerfaktoren, von denen wir wissen, dass sie zu Krebs führen, wie man die frühzeitig abfängt und das eben dann zu der Langlebigkeit führt.
Okay.
Komplexe Fragen heute.
Ja, also wo, so ein bisschen vielleicht die Frage, wo beginnt Krankheit oder was ist wirklich gesund?
Ja, vielleicht hast du es gut so gesagt,
Also das ist auf jeden Fall, finde ich, etwas, was interessant ist, weil wir ja quasi durch die Diagnose, also wir haben ja sozusagen in der Schulmedizin, für gewöhnlich gibt es eben einen Katalog sogar tatsächlich an Diagnosen. Das heißt 1 oder 0, entweder du hast die Diagnose und dann kann man die vielleicht noch mittelschwer oder leicht, ne?
Ja.
Aber du hast die oder hast die nicht.
Ja.
Und das ist ja, steht ja dem entgegen, was wir eigentlich erleben, nämlich das und was wir auch wissen. Das ist jetzt nicht eine subjektive Wahrnehmung, sondern das ist das, was wir biologisch und in der Wissenschaft wissen, dass Gesundheit und Krankheit, dass es ein Kontinuum ist. Also beispielsweise der Blutzucker, dass der ist optimal, wenn ich vielleicht 5 bin, ja, und es gibt Menschen, bei denen ist der schon mit 15 nicht mehr optimal. Es gibt auch Menschen, mit denen ist der bei 15 katastrophal, ne, aber das sind die zum Glück noch relativ wenige Menschen. Aber ist so die Frage, wo ist denn dann der Punkt, wo ich sage, das ist mir zu viel?
Ja.
Und da sind wir, glaube ich, schon gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir halt sagen, solange ich noch meiner Arbeit nachgehen kann, ne, ist es noch nicht so schlimm, dass ich mich krank schreiben lassen muss.
Ja.
Ne, und dann erst kriege ich eine Diagnose, so ein bisschen.
Wir tolerieren lange.
Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht adressiert, dieses Ganze, ist das jetzt irgendwie, ist ja schön, weiß ich nicht, dass man sich so um Wellness kümmert oder dass es irgendwie interessant ist, Longevity oder so. Das ist einfach irgendwo ein Perspektiven-Shift, ja, ein Paradigmenwechsel zwischen möchten wir uns die Menschen, die Medizin studieren, die im anderen therapeutischen Kontext als Therapeuten agieren, die Wissenschaft machen, möchten die sich die Frage stellen, wie entsteht optimale Gesundheit und das einfach auf alle Menschen anwenden.
Ja.
Und dann gibt es sicherlich Menschen, die total ready sind, die entweder durch eigene Erfahrung schon gemerkt haben, dass es total sinnvoll ist. Und es gibt Menschen, die sagen, scheiß drauf, mir geht es eigentlich ganz gut. Aber das, was für uns normal ist, und ich glaube, das ist das, ne, das sollte sich ja irgendwann verändern. Also ich hoffe, dass wenn meine Tochter groß ist, dass wenn man auch eine milde Depression hat, das heißt, wenn ich über 4 Wochen ohne wirklichen Anlass schlecht gelaunt bin oder morgens denke, boah, dass das eben nicht normal ist, sondern dass ich denke, okay, das ist schon irgendwie eigentlich nicht mehr akzeptabel, weil es muss nicht sein für die allermeisten Fälle. Und wir wissen, auch in den individuellen Kontexten, was es braucht, damit es nicht passiert. Und ich glaube, das ist genauso, wie es halt vor 20 Jahren normal war, gewisse andere Dinge, sei es jetzt rassistischer, sexistischer Natur, wo das irgendwo normaler Ton war, wo man jetzt sagen würde, wo man einfach denkt, oh mein Gott. Das ist einfach ein Wachstum von Bewusstsein, wo einfach sich bewusst gemacht wird, ah okay, mag sein, dass das für uns jetzt normal ist, aber eigentlich ist das total scheiße, weil diese Leute leiden halt darunter, die damit outgesingelt werden. So,
ja.
Ne? Und ich hoffe, dass das bei Gesundheit genauso wird, dass einfach es eben nicht mehr als normal gilt, ein paar Mal in seinem Leben Depressionen zu entwickeln. Das ist, wie viele Leute wir sehen, die sagen, an sich geht es mir gut. Und tatsächlich geht es denen katastrophal.
Genau, da kommt ein Aber.
Ja.
Und ein Einwurf vielleicht.
Ja, bitte.
Das ist kein Luxusproblem. Wir reden hier nicht davon, und das wird auch viel der jüngeren Generation vorgeworfen, ach, eure größte Sorge ist, dass ihr euch jetzt irgendwie wahnsinnig gut fühlt und irgendwie Wellness betreibt und möglichst irgendwie, ne, glücklich und so weiter. Ja. Das ist nicht der Punkt, denn was wir hier sehen, sind ja durchaus Patienten, die in anspruchsvollen Job, im komplexen Privatleben, mit vielen Interessen, sehr viel Leistung in ihrem Leben an den Start bringen. Und das tue ich ja in dem Moment erst dann auf exzellentem Niveau, wenn ich alle meine Ressourcen auch parat habe. Und das passiert ja eben nicht mehr in dem Moment, wenn ich sage, ja, eigentlich ist mein Schlaf nicht erholsam, an sich ist die Verdauung nicht gut und so weiter. Also wir reden nicht von denen, die sich gerne ausruhen wollen im Sinne von, ach ja, mal gucken, wie ich mich wohlfühle, sondern wir reden durchaus von einem Leistungsaspekt im Sinne von, was kann ich, was kann mein Körper und wie knüpfe ich dieses wahnsinnige Potenzial an und bringe es an seine volle Ausprägung.
Ja, absolut. Punkt. Wie entwickle ich mein volles Potenzial, ein bisschen? Absolut. Also stimme ich dir zu. Und tatsächlich ist es auch so, dass ja die Leute, die ich sehe, die jetzt High Potentials oder viel Verantwortung tragen, sagen wir vielleicht mal so, deren, die einfach entweder viele Sachen gleichzeitig managen oder große Verantwortung tragen, die sehe ich sehr, sehr häufig. Und für die hat es schon oft einen Projektcharakter, dass sie kommen und sagen, guck mal, ich mache schon 40.000 Sachen, hilf mir mal, das zu strukturieren und wo ist die Energie optimal investiert, ne, und was kann man sonst noch sinnvollerweise machen und so. Und es ist da eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, weil es wirklich einfach nochmal die Expertise sozusagen benutzt, um das zu optimieren. Ne? Was ich aber auch eben interessant finde, ist diese ganze, ich weiß gar nicht, ob das so eine große Diskussion ist. In meinem Kopf ist vielleicht ein gewisser Zweifel, dass ich so denke, von außen, ich hoffe nicht, dass es irgendwo elitär oder so überflüssig rüberkommt, wenn ich mir zum Beispiel die Nachrichten angucke und von all diesen Konflikten auch international höre, ne, wenn ich Ukraine-Konflikt und wo man so denken kann, okay, Leute rennen vor Bomben weg und wir kümmern uns, wie kann ich vielleicht noch die 1% gesünder werden. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das jetzt nochmal jetzt hier und bei jeder Gelegenheit zu sagen, dass es nicht nur darum geht, Leistung zu bringen und zu funktionieren und davon immer mehr. Ne, so ist diese Frage, habe ich jetzt nicht zu Ende geführt, was ist denn wirklich vielleicht auf dem anderen Ende des Spektrums, was ist denn optimale geistige Gesundheit und als solche, die körperliche, für mich ist die körperliche Gesundheit die Basis für ein gesundes Gehirn und inneres Wachstum, was optimale geistige Gesundheit hervorbringt. Und diese, dass ich mich gut fühle, nicht, dass ich alles abgeleistet habe an dem Tag, sondern dass ich das Gefühl habe, ich lebe gerne und ich bin dankbar, für einfach aufzuwachen. Das ist die Grundlage dafür, dass ich mich wirklich für andere Menschen interessiere. Und wenn das nur 30% der Menschen auf der Welt machen würden, hätten wir diese Konflikte nicht. Und dann wäre es sozusagen, natürlich fällt dann jetzt nicht Putin oder sonstigen Leuten ein, oh mein Gott, das lasse ich jetzt bleiben. Aber in Zukunft werden große Massen an Menschen in sich selbst spüren, das möchte ich nicht wählen, ne, oder da möchte ich dies und jenes machen, oder die Gier nimmt ab, ne, oder solche Themen, wenn so. Und das ist für mich das Einzige, worin ich die Hoffnung schöpfe, dass sich das in eine sehr positive Richtung entwickeln wird. Weil ich weiß, dass es möglich ist und wie, ja, und dass es einfach natürlich einfach diese kritische Menge an Leuten braucht, die vielleicht erstmal durch den Weg, ich möchte, dass es mir wirklich gut geht. Ne? Ich möchte nicht noch leistungsfähiger werden. Ich möchte, was ist denn mein Potenzial als Mensch? Ja. Und das ist ja, dieses Stichwort Meditation. Was kann ich denn da erleben? Eine Fülle, die viel, viel größer nochmal ist, auch wenn das erstmal jetzt ein Konzept ist, aber die Grundlage dafür ist, dass es mir viel, viel mehr zurückgibt, für andere Leute was zu machen, als noch mehr zu leisten, noch ein Ziel mehr zu erreichen.
Ne? Ja.
Ob das Sinn macht.
Ja. So. Gut, dass wir das angesprochen haben, was Potenzial erreichen bedeutet. Ein Aspekt, der wahnsinnig interessant ist, und wir reißen das kurz an, es passt im Prinzip ja auch in den Formkreis. Es gibt sogenannte Blue Zones. Erklärst du uns kurz, was das ist und warum das interessant ist?
Ja, gern. Es gibt von dem Herrn Buettner, das ist ein amerikanischer Forscher, möchte ich sagen, der hat mal geschaut, wo leben denn die Menschen auf der Welt? Weil also die Frage, wenn ich sage, ich möchte lang und gesund leben, dann kann ich mich jetzt, das ist eine klassische Sache in der Wissenschaft, dass man schaut, wo funktioniert das denn besonders gut und was kann ich daraus lernen? Und der hat sich das angeschaut und hat eben verschiedene Zonen auf der Welt geografisch identifiziert, wo Leute überdurchschnittlich alt werden. Oder durchschnittlich, überdurchschnittlich häufig über 100.
Und vor allen Dingen gesund.
Und gesund, ja, genau. Genau. Und die hat er dann blau eingekreist und das sind die Blue Zones.
Das sind die Blue Zones.
Und eines, wo ein Beispiel ist Okinawa in Japan, ist eine Insel. Dann gibt es verschiedene andere, Loma Linda und in Griechenland, Ikaria. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was konnte der jetzt extrahieren? Was sind irgendwo so Gemeinsamkeiten? Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass das, was wir evolutionär gesehen, unser Körper, unsere Biologie braucht, das ist keine Frage von Willen, sondern das ist irgendwo eine Gesetzmäßigkeit. Ne? Der Körper braucht ein gewisses Maß natürlicher Reize, um einfach normal zu funktionieren erstmal. Und das ist, was wir jetzt gesprochen haben, Ballaststoffe und Pflanzenstoffe, das ist ein maßvolles Essen, das ist tightly knit social structures, also dass man in kleinen Gruppen lebt, die eine gewisse soziale Kohärenz, ne, ich fühle mich in einem größeren Kontext beinhalten und eine sinnvolle Aufgabe. Ja. Mhm. Auch das, ne, dass man wirklich für andere Leute etwas machen möchte. Und das ist gar nicht so banal, wie es klingt, weil, dass man sagt, ich sollte das machen, diese Moralethik, das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich möchte der Person helfen, weil das für mich schön ist. Ne? Mhm. Und das ist auch wirklich Teil dessen, dass ich in Teilen auch ich bin, aber ich bin auch ich als diese ganze Gruppe.
Ja.
Ich glaube, ne, und da genau, also Ernährung, dann natürlich dieses Aktivsein bis ins hohe Alter, dass man da so, und das sind vielleicht so die wichtigsten Sachen. Es gibt sicherlich auch interessante genetische, exotische Sachen, ne, dass gewisse Mitochondrien-Gene mal anders sind und dass Leute dadurch viel länger leben. Und die Frage ist, was für eine praktische Anwendbarkeit hat das jetzt erstmal für uns? Ne? Ich glaube, dass diese Sachen für unseren Alltag sehr, sehr inspirierend sein können, ja. Ne, weil wir eben kulturell oft, nicht nur hier in Europa, auch in allen Metropolregionen, einen ganz anderen Lebensstil pflegen, einen viel, viel abstrahierteren, viel, viel naturferneren. Die Verbindlichkeit ist viel weniger, ne, die Austauschbarkeit und das, was wir arbeiten. Also wie viele Leute in unserer Knowledge Worker Gesellschaft arbeiten Dinge, von denen sie gar nicht wirklich verstehen, was sie dort eigentlich machen. Mhm. Also gar nicht negativ gemeint, sondern im Sinne von, ich optimiere diesen und jenen Aspekt, ja. Welche Auswirkungen das im konkreten Leben, für das konkrete Leben von Menschen hat, oder dieses, ne, Rasenmähen, und dann siehst du das Ergebnis.
Ja.
Ne, das sind alles Sachen, die zu Stress führen halt, und wo man so denkt, wenn man sich das so anhört, sondern diese oder die Landschaft dort ansieht, dann denkt man, oh, ist irgendwie schon angenehm. Ne? Oder diese Moai heißen diese japanische Kleingruppen, dass man bei Geburt wird man einfach mit ähnlichen Leuten aus dem Dorf gruppiert und trifft sich einmal die Woche und die bestehen teilweise über 90 Jahre, ja, bis die Leute wirklich sterben. Wenn jemand Probleme hat, dann helfen die einander mit Krediten oder gucken, wie sie bei der Ernte helfen, und das ist schon, das ist so der Skat-Tisch irgendwie 2.0, ne? Das ist schon einfach geil. und da denkt man schon so, okay, warum, was kann man sich da abgucken?
Ja.
Ja.
Also sehr,
Stichwort Blue Zones.
Genau, weil das so ein vielleicht sehr, sehr nahbares Beispiel ist dafür, wie man versucht hat, sich dem Thema zu nähern und was man da wirklich auch direkt aus ableiten kann, einfach indem man mal Menschen, die es quasi vormachen, was haben die für Schnittstellen an verschiedensten Orten der Welt, und wie kommen wir da hin? Ein wahnsinnig großes Thema an sich. Und wenn wir es schließen wollen würden, weil wir haben so viel erzählt, was so wertvoll ist, was vielleicht auch so ein bisschen sacken darf. Ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, wenn ich frage, was du persönlich in deinem Leben, und das sind die Säulen, die wir erzählt haben, was du da integrierst. Wenn du Patienten hier in der Praxis betreust und die formulieren diesen Wunsch, hast du so einen ganz konkreten Ansatz, wo man idealerweise, wenn man sagt, das, was wir alles gerade aufgezählt haben, was idealerweise dann zur langen Gesundheit führt, wie man das quasi integriert, wenn wir sagen, ich habe das Problem erkannt, ich fühle mich auch gar nicht mehr gut, ich will da raus.
Ja.
Womit beginnen wir? Was ist am praktikabelsten? Was hat vor allen Dingen einen Effekt? Wie holen wir Patienten ab, die sich auf den Weg machen wollen?
Boah, ist eine große Frage, weil das sind ja durchaus ganz unterschiedliche Situationen erstmal.
Mhm. Was glaubst du,
Anfang ist immer die Motivation oder Intention. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte dieses und jenes und dass du mir dabei hilfst, dann ist die Frage vielleicht als erstes, warum? Ja, also was ist, was ich vorhin sagte, warum möchtest du das denn? Ne, weil das ist, glaube ich, auch immer so der, wenn man das lebendig hält, und da braucht es halt andere Menschen auch. Ne? Wenn man, sei es jetzt irgendwie etwas, was mir, wo ich weiß, in der Vergangenheit, ne, da war es mal anders, und wie war das denn, und was war daran besser? Und Ne? Das finde ich immer so ein bisschen erstmal das reifen zu lassen, wie man ne? Und das andere für wen oder wenn du jetzt, ne, wenn es besser wäre, wie wird das aussehen? Was ist dir wichtig? Ne? Und inwiefern kannst du das besser und befriedigender und bist stolzer auf dich selbst vielleicht, wenn wir dem ein Stück in diese Richtung gehen. Ne? Mhm. Und das ist, weil ich glaube, dass man auch oft sich so ein bisschen an diesen ganzen, diesem Optimierungswahn und dieser, ja. ne, es ist nie perfekt und das gibt es in dem Sinne nicht, dass man sagt, man hat jetzt alles ausoptimiert. Mhm. Also optimieren kann man immer nur auf gewisse Ergebnisse hin und das Verständnis, dass Gesundheit und das ganze Leben und auch die Biologie, wenn man sich das direkt anguckt, wenn man da jetzt reinreißt in den Körper, die Zelle anguckt, dass es ein Film ist und kein Foto.
Ja.
Dass es ein Prozess ist sozusagen, ja. der zu jedem Zeitpunkt in die eine oder andere Richtung sich bewegt.
Ja.
Und ich glaube, diese Kleinschrittigkeit ist auch interessant, dass ich weiß, egal was ich mache, selbst ein Gedanke, der hat ein neurologisches Korrelat. Wenn ich einfach nur die nächste Woche jeden Abend denke, was ist mir denn wichtig? Mhm. Was denke ich wirklich tief innerlich, wie ich im Leben leben kann? Was macht mich denn wirklich stolz auf mich selbst? Dann bildet das ja Synapsen, dann macht das dieses Denken wahrscheinlicher und dann ist das die Grundlage für eine Motivation.
Ja.
Und so kann man, glaube ich, aus jedem kleinsten bisschen, wenn es eine gute Motivation ist, kann man die irgendwo rauskitzeln und das ist der Treiber und ich glaube, das ist auch nochmal anders als bei vielleicht in der Klinik oder ich weiß nicht woanders, dass natürlich der Drive aus diesem Menschen kommt und man schaut, wie katalysiert man das und wie richtet man das optimal aus und inspiriert. Und das ist ja auch, was ich sage, ne, wenn wir Leute hier ausbilden, was ist denn das Wichtigste, weil man kann inhaltlich viel sich noch weiterentwickeln, die Inspiration, ja, dass die Leute, die herkommen, inspiriert sind, dass man auch die Sicherheit aus unserer Erfahrung herausgibt, okay, wenn wir da und da was reinstecken, in dem Zeitraum kommt das und das raus, so diese Expertise natürlich ein bisschen zur Verfügung stellen. Und auch die Erfolge feiern, ne? Wie viel geiler ist es, einen Erfolg zu haben, dahin zu gehen und zu sagen, ey, guck mal, das haben wir gemacht, guck mal, das ist das Ergebnis, ist viel, viel geiler, ne? Sich zu zweit zu freuen, als zu sagen, das habe ich jetzt gepackt, wo ist das nächste Ziel?
Ja.
Also das antwortet das jetzt eher die Frage? Oder?
Doch, total, total. Vor allen Dingen hast du das gute Stichwort Selbstoptimierung gebracht. Denn um den Kreis zu schließen, Longevity beantwortet nicht die Frage nach Selbstoptimierung.
Nee.
Denn das, was du formuliert hast, um es vielleicht zusammenzufassen, und du darfst es gerne ergänzen, wäre, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir beide, und wir waren beide in Kliniken tätig, sehen, dass sich Krankheit über eine längere oder teilweise sogar auch kurzfristige Zeit etabliert und der Aspekt einer Langlebigkeit vorgreift und sagt, wie nehmen wir Gesundheit an die Hand und führen Menschen gesund durch ein Leben, bevor wir in die Verlegenheit kommen, Krankheit zu kurieren.
Ja, dem würde ich nichts hinzufügen.
So, ganz genau. Oh, wow.
Genau, wir wollen verstehen, wie entsteht Gesundheit und das möglichst gut und jeden Tag besser machen und für Menschen zur Verfügung stellen.
Excellent. Okay. Danke, Dominik.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass wir hier sein durften. In den vertrauten Räumen.
Ja.
Danke an alle Zuhörer, die sich interessieren. Das wird nicht das letzte Gespräch dahingehend sein. Das ist ein Riesenthema. Wir motivieren gerne junge Kollegen, die sich für ein Medizinstudium interessiert haben, womöglich fertig sind, wo auch immer stehen, dass Medizin so viel kann. Und wir mit den richtigen Ansätzen ein irres Potenzial auch an der Stelle haben.
100%.
Und uns freuen über Feedback im Übrigen jederzeit.
Mhm.
Und uns ich freue mich persönlich aufs nächste Gespräch.
Und zukünftige Kolleginnen und Kollegen.
Richtig, gerne.
Mit
in den Pool
mit StreiterInnen. Ja, safe. Da freuen wir uns.
Also in den Kollegenpool.
In den KollegInnenpool. Kollegen und KollegInnen. Natürlich auch Leute, die, das muss man auch noch vielleicht sagen, weil die Grundmotivation für dieses Konzept, meine eigenen Eltern, ne? So viele von euch, so wie du sagtest, viele Medizinstudierende hören das, ne? Und ihr seid wahrscheinlich fit wie ein Turnschuh.
Ja.
Aber vielleicht habt ihr Eltern, die auch nicht jünger werden und für die ihr einfach möchtet, dass man ein sehr gutes Konzept bespricht. Und das war zumindest meine Intention, was ich dachte, jetzt habe ich ewig das studiert und arbeite jeden Tag und dann möchte ich das irgendwie optimal für meine Eltern auch mal hinstellen. Und das ist das, was mich zu einem optimalen, einfach, dass ich ein optimales Ergebnis will, was ich dann auch mit allen anderen Menschen teile. Das heißt, vielleicht habt ihr auch ihr Eltern, die ihr uns vorstellt, bringt die.
Ja.
Oder kommt vorbei, Famulatoren.
Selber auch.
Werbung, die Werbetrommel wird jetzt gehört. Ja. Kommt vorbei, Famulatoren. PJ gibt es mittlerweile ja auch in Praxen, glaube ich. Ja. Dann freuen wir uns auf euch alle, motivierte Menschen. Aber ihr lebt ja auch noch lange gesund, also kein Stress.
Und wir erhalten Gesundheit, also jeder kann.
So ist es. Wir sind hier.
Alles klar, liebe Grüße. Bis bald.
Bis bald. Dankeschön.